herzlich willkommen zum Business-Podcast für Personal Training. Du willst als Personal Trainer, Coach und Unternehmer dein volles Potenzial entfalten? Du bist bereit, in dich und dein Personal Training-Business zu investieren? Dann bist du hier genau richtig. Ich stehe für Erfolg im Personal Training-Business. Ich stehe für eine positive Veränderung in deinem Mindset zu den Themen Selbstständigkeit, Geld verdienen, Erfolg und Unternehmertum. Mein Name ist Egenhard Kies. Seit über 25 Jahren arbeite ich selbst als Fulltime-Personal-Trainer. In dieser Zeit habe ich wie kaum ein anderer die Sonnen- und Schattenseiten unserer Branche kennengelernt. Mein Wissen darüber gibt dir Struktur für dein Erfolgskonzept Personal-Training. Nutze es, aber bitte nur dann, wenn du wirklich erfolgreich sein willst. Ich lebe meinen Traumberuf als Personal Trainer und wünsche mir, dass es auch zu deinem wird. Heute gibt es ein weiteres Podcast-Interview mit einem Klienten von mir, der mich nicht das Fürchten gelehrt hat, aber der mich gelehrt hat, was heißt es, Dienstleistungsverständnis zu haben bzw. zu leben? Welchen Anspruch haben Klienten an uns, was das Thema Dienstleistungsqualität betrifft? Und es kann sein, dass natürlich der ein oder die andere Zuhörerin sich denkt, boah, ey, völlig übertrieben, so einen anstrengenden Typen würde ich gar nicht haben wollen. Ist das wirklich die Denkweise, die wir haben sollten? Also zum einen kann es ja sein, dass wir eine ganz faszinierende Persönlichkeit verlieren oder gar nicht akquirieren, weil wir ein zu geringes Dienstleistungsverständnis haben, weil wir nicht bereit sind, überdurchschnittlich engagiert zu sein. Und auf der anderen Seite denke ich immer wieder darüber nach, dass ich die Denkweisen und die Verhaltensweisen meiner Klienten auch reflektieren muss, um zu schauen, ja, das ist doch absolut gerechtfertigt, von mir so etwas zu verlangen, von mir als Personal Trainer zu erwarten, dass, Punkt, Punkt, Punkt. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass dir diese Podcast-Folge viel Inspiration gibt, dass dir dieses Interview aufzeigt, was sich Klienten alles wünschen können, beziehungsweise was wir auch einfach mal ungefragt anbieten können. Also, viel Freude, viel Interesse und natürlich freue ich mich auf Kommentare deinerseits zu diesem und gerne auch zum letzten Interview. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich habe heute nochmal eine Special-Version, eine für mich sehr besondere Version. Warum? Weil ich heute einen weiteren Interviewpartner habe, Thomas. Thomas wird gleich was zu sich sagen. Thomas war mein dritter Klient, den ich akquirieren durfte. Da werden wir gleich drüber sprechen. Auf jeden Fall hoffe ich und wünsche uns allen, dass wir eine spannende Podcast-Folge haben mit vielen Einblicken, mal von der anderen Seite. In diesem Sinne, viel Freude dabei. Thomas!
Egenhard.
Schön, dass du zu mir gekommen bist.
Ja, ich freue mich auch sehr. Ich bin sehr gespannt. Ich habe sowas noch nie gemacht. Und insofern immer ist ein erstes Mal.
Genau.
Und ich freue mich.
Ist ja einer meiner Lieblingssprüche. Wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal
gemacht? Ganz genau.
Thomas, ich erinnere mich an einen Donnerstag. Es war im Frühwinter. Ich fuhr nach Düsseldorf und kam um 20.30 Uhr auf der Kö an, wo du damals dein Start-up-Büro hattest mit einem Vorstandskollegen zusammen. Ich saß bei dir im Büro und ich war so unfassbar aufgeregt. Es war, wie gesagt, eine Empfehlung, die ich bekommen hatte von einer Unternehmerin. So ein bisschen Storytelling müssen wir machen. Ich hatte einfach 50 Selbstständige in Köln angeschrieben. Frag bitte nicht, woher ich die Adressen habe. Heute wahrscheinlich alles DSGVO-Verhaftung. Die habe ich einfach angeschrieben und die junge Dame schrieb mir zurück und sagte, Herr Kies, für mich ist das nichts. Da war wieder Licht aus am Ende des Tunnels.
aber ich habe da eventuell jemanden. Rufen Sie mal den Herrn Brandt an. Und so kamen wir zusammen. Jetzt erzähl doch bitte mal aus deiner Sicht, also sag gerne kurz was zu dir. Und natürlich, da, du bist ja nicht selber auf die Suche gegangen nach einem Personal Trainer, sondern du hast da gesagt bekommen, was auch immer die Dame gesagt hat, hör dir den mal an.
Dürfen wir Namen sagen?
Ja,
oder klar. War das die Beatrice Falk?
Genau,
das
richtig in Erinnerung? Genau, hast du richtig in Erinnerung. Erzähl ein bisschen was von dir und deine Wahrnehmung, wie wir zusammengekommen sind.
Ja, gerne. Thomas Brandt, ich werde im Mai 62, ich weiß, man sieht es nicht, bin auch sehr froh, dass man es nicht sieht. Es hat auch ein bisschen was mit dir und unserer Zusammenarbeit zu tun, sicherlich. Und ich habe damals, also ich mache seit über 40 Jahren immer Vertrieb und habe damals einen Vertrieb aufgebaut im Hochschulabsolventensegment mit einem Kollegen zusammen, der von einem großen Wettbewerber kam, zu uns in die AXA kam und wir dann gemeinsam den Auftrag bekamen, doch den Wettbewerber mal ein bisschen zu ärgern, ein vergleichbares, aber besseres Konzept aufzubauen. Und in dem Kontext habe ich zu dem Zeitpunkt mit meiner Geschäftsstelle viele Ärzte beraten, unter anderem Beatrice Fallot, die gerade dabei war, in Köln ein Praxishaus zu bauen, im Investitionsvolumen dreistelliger Millionenbetrag. Und insofern waren wir damals sehr aufgeregt, weil solche großen Geschäftsmöglichkeiten kriegt man auch nicht immer. Das war sehr erfolgreich, wir hatten einen sehr netten Kontakt, sehr intensiven Kontakt auch zusammen. Und Beatrice Fallot rief mich irgendwann an, hört mal Jungs, ne? Also mein Vorstandskollege und ich, wir waren damals auch ein bisschen kräftiger noch und haben wirklich viel, viel gearbeitet und uns selbst vielleicht vernachlässigt, insbesondere den Sport vernachlässigt. Ich habe euch jemand empfohlen, der meldet sich die nächsten Tage bei euch, ist ein Personal Trainer. Ich habe einen sehr, sehr guten Eindruck, guckt euch den mal an. Ja, und dann kam der Anruf. Mhm. Dann kam die Verabredung und dann kam, wie du sagst, 20.30 Uhr abends auf der Kö in unserem Interims Office, weil unser Büro im Stadttor leider noch nicht fertig geworden ist und da ein bisschen Bauverzögerung war. Und dann kam jemand und ich habe in Erinnerung im Jogger, ja, Jogginganzug, ja, mit irgendwie ein bisschen abgewetzten Turnschuhen. Und ich habe gedacht, okay, was geht denn jetzt hier ab? Ja? Wen hat die uns denn da auf den Hals gehetzt? Konnte die Empfehlung auch auf gar keinen Fall ausschlagen, weil damit hätten wir ja unser Geschäft gefährdet, was wir mit ihr vorhatten. Und insofern kam es zu diesem Termin. Ja. So, und mein Vorstandskollege und ich, wir hatten immer mal überlegt, Mensch, wir müssen uns eigentlich ein bisschen mehr bewegen, müssen ein bisschen was tun, ein bisschen weniger essen, ein bisschen anders essen. Ja, und dann kamst du durch die Tür. Ja, das war sehr illustrer und hast uns direkt im Erstkontakt so viele Fragen gestellt, wo ich gesagt habe, meine Güte, das weiß ich alles gar nicht zu beantworten. So erinnere ich mich in dem sehr, ich sag mal, beengten Büro in Düsseldorf auf der Königsallee, wo um 20.30 Uhr zum Glück nichts mehr los ist oder relativ wenig los ist und tagsüber nur Bummelverkehr. Ich werde nie vergessen, wenn wir irgendwas zu erledigen hatten, wir mussten immer um die bummelnden Leute drumherum laufen, weil wir natürlich schnellen Schrittes unterwegs waren als Unternehmensgründer. Das war eine lustige Zeit damals.
Ja. Und Thomas, ich erinnere mich noch sehr genau, als dann dein Vorstandskollege dazu kam, ihr mir die Frage stellt, so nach dem Motto, sagen Sie mal, Herr Kies, Sie kommen ja jetzt aus Köln. Hm. Und es gibt natürlich eine gewisse Hürde nach Düsseldorf
die zu fahren.
Als Kölner, die kennen wir alle. Aber wie soll das denn funktionieren? Und dann habe ich zu euch, glaube ich, relativ lapidar gesagt, ne, ist ja kein Thema, ich komme zu euch oder ich komme zu Ihnen damals. Und dann weiß ich noch sehr genau, wie ihr gesagt habt, endlich mal einer, der es verstanden hat.
Mhm, genau.
Kannst du meine Zuhörer mit so auf eine gedankliche Reise nehmen, aus der Klientensicht heraus, jetzt kam es zu unserem Treffen und es kommt zu einer Aussage, endlich mal einer, der es verstanden hat. Was hattest du denn, was hattet ihr gegebenenfalls, falls du noch für den Vorstandskollegen sprechen, was hattet ihr denn dann für Vorstellungen, für Erwartungen auch an mich? Kannst du das noch Revue kapitulieren? Es ist wirklich lange her, wir reden von 25 Jahren.
Mhm, ziemlich genau. Ziemlich genau, ja, genau. Ich glaube, es war sogar 98, also fast 26 Jahre her, Ende 98, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, Ende
98. Welche Erwartungen hatten wir? Also wir waren in unserer Gründungssituation derartig vertieft. Das Arbeitspensum war wirklich grenzwertig, absolut grenzwertig, so dass ich als alter Wuppertaler überlegt habe, nach Düsseldorf zu ziehen, damit ich mir die Fahrtwege morgens eine halbe Stunde, abends eine halbe Stunde spare. weil das manchmal grenzwertig war, wie müde ich vom Schreibtisch weggegangen bin und dann noch nach Hause gefahren bin, um am nächsten Morgen müde wieder aufzustehen und wieder zur Arbeit nach Düsseldorf zu fahren. Und da war da jemand, der uns den Hoffnungsschimmer verlieh, dass das zwar sicherlich am Anfang etwas anstrengend sein wird, sich wieder körperlich zu betätigen, dass das aber Energiepotenziale freisetzt. Mhm. Ja, und zwar nach relativ kurzer Zeit schon. Ja, und der uns einen Full-Service angeboten hat. Also ich werde nie vergessen, wie du angeboten hast, dass du uns Klamotten besorgst, weil wir hatten ja nichts. Outdoor-Training, weil in diesem kleinen Pedos-Office gab es ja gar keine Möglichkeit. Wir kommen sicherlich noch dazu, wie wir das später anders geregelt haben, als wir dann endlich im Stadttor waren, der uns Klamotten besorgt und dann beim nächsten Mal zum ersten fest vereinbarten Termin. Und das ist sicherlich etwas Besonderes. Wir sind ja Termine gewohnt. Und wenn da ein Termin steht, dann muss auch wirklich was Schlimmes passieren, damit wir den absagen. Und deswegen ist, glaube ich, eine hohe Termintreue da gewesen. Und dann kamst du mit einer riesen Sporttasche, die war auch ein bisschen abgefranst, mit ganz vielen neuen Klamotten, wo noch die Schildchen dran waren, und sagst, guck mal hier, das habe ich mal mitgebracht, probier das mal an. Und da habe ich schon gedacht, meine Güte, inklusive Schuhe. Ja? Und Schuhe ist ja, ne, soll man ja nicht gebraucht kaufen. Warum? Weil man nicht weiß, ob sie passt. Das heißt, da haben wir auch mehrere anprobiert. Und du hast das ganze Zeug da angeschleppt. Und wir konnten uns dann was aussuchen. Die Sachen habe ich übrigens heute noch. Ja, sind ein bisschen verschlissen, aber ich habe sie heute eine wirklich gute Qualität. Insbesondere die warme Unterwäsche. Weil ich glaube, wir haben im Winter angefangen zu trainieren. Was auch völlig blödsinnig war damals. Aber wir wollten dann halt eben jetzt auch loslegen. Und es war Schiedwetter draußen. Und du hast uns Handschuhe mitgebracht. Wir wollten laufen gehen. Das war so die erste Idee von Walking zum Joggen zu kommen, um mal in die Bewegung zu kommen und den Knochenapparat, ich sag mal, langsam zu strapazieren. Und ich werde nie vergessen, du hast uns so gequält mit deinen Dehnungsübungen. Ich habe sie gehasst. Und ich sag mal so, die klassischen Ausdauersport, ich meine, ich habe in meiner Jugend ja mal richtig Sport gemacht und habe Handball gespielt 10 Jahre. Da habe ich die Ausdauereinheiten auch schon immer gehasst. Wobei man mit einer Gruppe durch den Wald läuft, das ist noch in Ordnung, weil man macht nur Spökskes. Und so war es ja dann bei uns auch. Wir waren ja nicht angespannt, wir waren ja locker. Wobei mein Vorstandskollege sicherlich eher ein etwas trockener Typ war und sagt, könnt ihr jetzt mal die Fresse halten auf gut Deutsch. Und ich habe die ganze Zeit nur irgendwelche Spökskes gemacht, weil ich sag mal, dieses Laufen finde ich einfach tot langweilig. Das war nicht meins. Ja, so waren die Anfänge. Und die Erwartungen an dich waren... Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Wir haben dir damals, du warst ja auch noch jung in deiner Selbstständigkeit, absolut, empfohlen, einen Butler-Service aufzumachen. Erinnerst du dich da noch dran?
Nee.
Weil du so serviceorientiert warst und so zuvorkommend und so sensibel in deiner Wahrnehmung, was unsere Wünsche anging und wirklich nur millimeterweise uns ins Quälen gebracht hast. Aber wirklich in kleinsten Schritten. Mein Vorstandskollegen noch viel schlimmer als ich, weil der war, würde ich mal sagen, noch etwas unsportlicher als ich. Ich glaube, der hatte auch vorher noch nie Sport gemacht. Der hat Sport in der Schule schon gehasst, weil er immer gehänselt wurde. Für den war das noch ein größerer Ritt. Und deine Sensibilität, die du an den Tag gelegt hast, um uns wirklich für Millimeter dahin zu bewegen, etwas mehr zu tun, die war phänomenal. Und deine Individualität ist das, was mir heute noch im Gedächtnis blieb und halt eben diese Empfehlung, hast du schon mal überlegt, Butler zu sein oder einen Butler-Service aufzumachen, weil du dich einfach um alles gekümmert hast. Du hast dich um den Medizincheck gekümmert. Wir sind, glaube ich, nach Köln in die medizinische Hochschule gefahren, haben so einen Laktattest gemacht, haben auf dem Ergometer gesessen, mussten da strampeln bis zum geht nicht mehr. Und all diese Dinge hast du organisiert, bis hinterher dann irgendwann ein Jahr später so einen großen Gesundheitscheck in der Klinik, wo wir uns komplett von oben bis unten haben durchchecken lassen. Und das ist das, was eigentlich das Bild Egenhard Kies Personal Training immer begleitet hat, nämlich deine absolute Servicebereitschaft, nicht nur auf Nachfrage, sondern auch als Angebot, um einfach einen Blumenstrauß anbieten zu können, der uns damals, wo wir uns auch was hätten auspicken können, wir hätten sagen können, nee, die Tulpen wollen wir nicht, wir nehmen lieber die Rosen oder umgekehrt. Und das war, glaube ich, das große Nonplusultra damals in der Situation.
Aber ich muss gestehen, der Rundum-Full-Service hatte Grenzen. Ich kann mich noch sehr genau erinnern. Du hast mich angerufen und hast gesagt, ey, wir müssen Training ausfallen lassen. Und ich so, wieso? Ich habe meine Sportsachen vergessen. Na, du hast in Düsseldorf gewohnt, in Wuppertal gewohnt. Wir haben in Düsseldorf trainiert. Wir haben damals Badminton gespielt. Und dann habe ich gesagt, das ist ja kein Thema. Ich hole deine Sachen ab. Da warst du... Also wie, das würdest du machen? Ich sage, ja, natürlich, fahre ich halt nach Wuppertal, hole deine Sachen und komme dann zum Training, zum Badmintonplatz. Und das fandst du so toll. Hast du nach dem Training, hast du so überlegt, mir kurz die Tasche in die Hand zu drücken und hast gesagt, weißt du was, wenn du jetzt die Sachen mit nach Hause nimmst, noch wäschst und beim nächsten Mal frisch gemacht mitbringst, das wäre perfekt. Und gesagt, so, und jetzt ist es los. Ja. Jetzt ist es. Da habe ich nämlich noch mal an der Studentenbude.
Ich wollte gerade sagen, Ich weiß gerade.
Nein, nein.
Ich habe gerade überlegt, ob du eine Waschmaschine hattest. Eine eigene.
Ja. Also es gab auch gewisse Grenzen, aber danke für das Feedback, dass das für dich ein wichtiger Punkt war. Wir haben 6 Monate Pi mal Daumen, wenn ich mich richtig erinnere, zu dritt trainiert, also ihr beide mit mir, und es war Winter. Ich weiß, wir hatten eigentlich Muskelkater vom vielen Lachen, aber weniger vom Training. Und nach 6 Monaten kam ein Punkt, wo du und Wolfgang, wo ihr festgestellt habt, es sind doch unterschiedliche Richtungen, in die es geht. Ja. Du sagtest gerade, Laufen war so überhaupt nicht mein Ding, viel zu monoton. Du wolltest mal Abwechslung haben. Wolfgang wiederum war jemand, der sagte, ach, weißt du, ich finde es super da unten am Rhein, immer das Gleiche finde ich Weltklasse. Ja. Dann sind wir beispielsweise Badminton spielen gegangen.
Genau.
Und da kann ich mich noch sehr genau an eine Begebenheit erinnern. Für mich war es ja wirklich eine Herausforderung. So wie du gerade beschrieben hast, du hast dieses Dehnen gehasst und so weiter. Aber natürlich aus einer gewissen Verantwortung heraus dachte ich mir, wir können ja nicht auf den Platz gehen und uns die Bälle um die Ohren hauen. Da könnte ja was passieren eventuell. So Achillessehnenriss oder was auch immer. Also irgendwas müssen wir machen. Und da hast du mir aber sehr schnell quasi gefühlt eine rote Karte gezeigt. Wo ich gemerkt habe, es ist ja schon hin und wieder ganz interessant, mal die Wünsche des Klienten zu berücksichtigen und nicht nur aus meiner trainingswissenschaftlichen Brille zu schauen. Und dann weiß ich, dann kam ein Kollege zum Hospitieren mit. Wir kamen zu zweit auf den Platz und du hast sofort zu dem, also ungefragt nach Namen oder was auch immer, gesagt, wenn du jetzt auf die Idee kommst, wir würden vorher dehnen oder irgend sowas, vergiss es, wir fangen an zu spielen. Der stand da, der wusste überhaupt nicht, was los ist. Ja. Für mich sind das aber so wichtige Lernprozesse gewesen, dass ich verstehen muss, da gibt es jemanden gegenüber, der hat Wünsche. Und du hast gerade gesagt, dass ich so Stück für Stück quasi die Daumenschrauben angezogen habe oder die Intensität vielmehr verändert habe. Und beschreib das bitte mal aus deiner Sicht heraus. Also, weißt du, natürlich ist auch unsere Aufgabe, einen Klienten zu motivieren. Warum war für dich klar, hör mal zu, Elena, du musst da irgendeine Lösung finden, aber quäl mich jetzt nicht mit den blöden Dehnübungen. Mach's irgendwie, keine Ahnung, gib mir das Gefühl, dass wir es vielleicht doch gemacht haben oder nicht. Beschreib mal so die Gefühlslage aus der Klientensicht heraus. Was ist da für dich wichtig gewesen?
Ja, sicherlich auf der einen Seite die Bereitschaft, von der Schullehre abzuweichen und zu schauen, was passiert. Und ich meine, ich habe ja eben schon erwähnt, ich habe selber mal Sport gemacht. Also ich weiß, dass Dehnen bis zu einem bestimmten Punkt sicherlich auch wichtig ist, sowohl vorher als auch nach dem Sport. Trotzdem hat es mich immer gequält. Und insofern, wenn ich heute Badminton spielen gehe, dehne ich mich immer noch. Aber halt eben eine Minute oder zwei und nicht 5 oder 10, so wie du damals gerne gemacht hättest. So nach dem Motto, du bist jetzt schon richtig warm, da wäre ich ja schon klitschnass geschwitzt gewesen. Und diese Individualität auf den Klienten einzugehen, im Zweifelsfall auf die Risiken hinzuweisen, aber dann machen zu lassen, was er gerne möchte und ihn darin zu unterstützen. Ich glaube, das ist etwas, was jeder Personal Trainer, der ja in der Regel Klienten hat, die jetzt nicht die Top-Sportler sind, sondern den Weg dorthin oder den Weg zum Sportler, zur Normalität eines Sports innerhalb der Woche, der Arbeitswoche unterzubringen. Ich glaube, das muss der Personal Trainer mitbringen. Ja, das hattest du. Vielleicht auch aufgrund meiner Dominanz und deiner Servicebereitschaft, ja, und meiner sehr großen Klarheit, wie du gerade schön an dem Beispiel mit deinem Hospitanten erklärt hast. Ich erinnere mich nicht im Detail daran, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich genau so gehandelt habe. Und insofern ist, glaube ich, die Individualität jedes einzelnen Klienten wichtig. Weil sonst kann ich in ein Fitnessstudio gehen. Ja? Da werde ich in der Massenabfertigung abgefertigt von einem Personal Trainer, der vielleicht, keine Ahnung, 25 oder 30 oder 35 Euro die Stunde berechnet. Da habe ich auch keine Individualität. Der zeigt mir, wie ich mich an den Maschinen richtig verhalte und damit da möglichst nichts kaputt geht. Der hat sicherlich auch einen anderen Ausbildungs- und einen anderen Hintergrund als du, was sicherlich der ein oder andere deiner Kollegen auch hat. Aber ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich die individuelle Servicebereitschaft. Weg vom Schulleitfaden, wie sollte es denn optimalerweise sein, hin zu, wie hätten Sie es denn gern? Ich glaube, das ist das Wesentliche.
Ja, danke, weil das habe ich tatsächlich durch dich, durch euch gelernt, dass ich das verstehen muss, dass ich das wirklich raus aus meiner Sportlerbrille muss. Oder eben so, wie wir das gelernt haben in Trainings- und Bewegungslehre, was denn so zu sein hat. Und das da hast du mir einen ganz wichtigen Input gegeben, zu verstehen, wie du auch gerade sagst, ich habe ja keinen Hochleistungssportler gegenüber. Nee. Der Marathon, also okay, der eine oder andere wollte auch Marathon laufen, aber die Hauptintention ist ja, ich sage gerne, sich mal wieder vernünftig bewegen zu wollen, schmerzfrei zu sein. Ich sage immer, die Schnürsenkel vernünftig zubinden zu können, so nach dem Motto, das sind ja unsere typischen Klienten.
Ich muss übrigens zu meiner Rechtfertigung noch bestehen. Ich meine, es war etwas länger als 6 Monate, bevor wir angefangen haben, alleine zu trainieren und Badminton im Wesentlichen zu spielen. Und wir haben ja noch ganz viele andere Sachen zwischendurch ausprobiert, mit Inlineskatern und mit Fahrradfahren. Also da bist du mit Fahrrädern, hast du da angeschleppt, von Köln nach Düsseldorf. Und ich werde nie vergessen, wie wir dann am Rhein entlang gefahren sind. Und Wolfgang sagte, nee, ich möchte lieber laufen. Das finde ich viel angenehmer, weil die so war schon nicht seins. Ich fand ja mit dem Fahrrad angenehmer, weil man viel mehr, viel schneller Strecke hinterlegte. Wobei die Zeitachse ja trotzdem die gleiche war. Also insofern, du hast ja damals auch schon ein Potpourri in deiner eigentlichen Ausrichtung, nämlich uns möglichst schnell etwas fitter zu bekommen, ein Potpourri angeboten. Es war ja nicht nur das Laufen. Ja? Und wie gesagt, wir haben mit Walking angefangen, hinterher waren wir dann im leichten Jogging-Schritt und ich meine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat Wolfgang damals sogar überlegt, an einem Halbmarathon darauf hin zu trainieren und mitzumachen. Ich glaube, das hat er sogar irgendwann mal gemacht. Ja. Das war nicht meins. Also 20 Kilometer am Stück laufen, gibt da Autos oder Fahrräder oder von mir sogar noch Inlineskater.
Ja, sehr schön. Danke dir. Ich erinnere mich noch an eine Sache. Ich kam, ihr wart dann schon im Stadttor und so ein bisschen Storytelling finde ich einfach heute bei unserer Podcast-Folge auch wichtig. Ihr habt mir eine Welt eröffnet, im wahrsten Sinne des Wortes, die natürlich, also okay, klar, ich war immer noch zu Beginn meiner Karriere, hatte keine Vorstellung, was da auf mich zukommt, aber ich habe durch euch Möglichkeiten auch bekommen. Ihr habt dann relativ zügig entschieden, wir wollen das auch unseren Mitarbeitern anbieten. Also ihr habt dann gesagt, hör mal zu, Egenhard, kannst du nicht irgendwas überlegen, mit unseren Mitarbeitern zu machen, mit in der Mittagspause oder so. Was war die Intention da von dir, von euch heraus?
Also ich habe es immer gehasst, also ich komme aus der klassischen Assekuranzwelt und da hatten die Vorstände ein eigenes Casino, wo dann Mittag gegessen wurde, mit eigenem Koch, mit eigenem Weinkeller. Und ich habe es immer gehasst, dass das anderen Mitarbeitern im Zweifelsfall den Emporstrebenden nicht angeboten wurde und nicht geöffnet wurde, sondern die dann, ich sag mal, ein bisschen umgangssprachlich in der Pommesbude abgefertigt wurden. Und insofern war sehr schnell die Idee, weil wir ja alle sehr viel gearbeitet haben und wirklich Höchstleistungen vollbracht haben in dieser Startphase, zusammen, Mensch, das bieten wir einfach allen an. Nämlich ein, zweimal die Woche kann jeder dich buchen mit einem Gruppenprogramm. Also nicht individuell, weil das wäre dann sicherlich auch, ich sag mal, zu teuer geworden. Aber als Gruppenprogramm, ja, mit der Krönung, dass wir dann einen Fitnessraum eingerichtet haben im Kellergeschoss, welches kein wirkliches Kellergeschoss war, sondern sehr nett, mit Massageliege, ich erinnere mich, ja, wo man auch mal sagen konnte, okay, ich buche jetzt einfach mal nur eine Massage und lass mich mal während meiner Arbeitszeit oder in der Pause, wir hatten damals auch Vertrauensarbeitszeit, das war Ende der 90er eher unüblich, dass wir gesagt haben, nee, klar, buch die Angie, hieß sie, glaube ich, die dich dann da ein bisschen fit macht, entweder im Stuhl bei dir am Arbeitsplatz oder halt eben unten auf der Massageliege und dann gönn dir eine halbe Stunde Massage oder mach halt eben zweimal die Woche mit festen Terminen Sport mit Megenhardt und bei schlechtem Wetter halt eben im Fitnessstudio und bei schönem Wetter gegebenenfalls auch draußen, das entscheidet die Gruppe. Den Obstkorb, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja, wir hatten einen großen Come-Together-Bereich, weil Kommunikation in so einer Unternehmensgründung aus meiner Sicht extrem wichtig ist, nämlich der informelle Austausch und auch das Menschliche mitzunehmen, so nach dem Motto, wie geht's, wie steht's und nicht nur das Business in den Vordergrund zu stehen. Da hattest du die Idee, Mensch, hier in diese wunderbare Küche, in Zeile, die da gegenüber von dem Meetingraum war, ich organisiere das, ich kümmere mich darum, dass hier täglich ein frischer Obstkorb steht. Ja, das kam bei den Mitarbeitern klasse an, das kam bei uns klasse an. Aber das war so der, ne, was ich eben schon als Potpourri bezeichnete, von Dienstleistungen, auf die ich gar nicht gekommen wäre. Also ich bin jetzt nicht so der Obsttyp, ich versuche meinen Apfel am Tag zu essen. Und das war's. Ja? Und bei den Mitarbeitern ist das hervorragend angekommen.
Ja. Also es war auf jeden Fall beeindruckend, welche Offenheit ihr auch hattet und welche Möglichkeiten ihr den Mitarbeitern geboten habt und letztendlich auch mir gegeben habt und vertraut habt. Und Thomas, ich erinnere mich noch an eine Sache, die ich mit dir immer verbinden werde. Ich kam zum Training und du hattest ja schon zu Beginn unserer Podcast-Folge die ein oder andere kleine Randbemerkung, ich weiß nicht, ob es dem Zuhörer aufgefallen ist, gebracht. Also ich kam zum Training ins Stadttor gefahren und du gucktest mich von oben bis unten an.
Ah, ich weiß was.
Und sagtest zu mir, sag mal, Eginhard, ich muss das jetzt mal so sagen, wie viel Geld zahlen wir dir eigentlich im Monat? Ja. Und ich stand da halt da mit meinen verrunzten Klamotten von der Sporterschule Köln von 1994, ja, die ausgewaschen in XXL waren und ich weiß nicht was. Und du hast mir sehr, sehr deutlich aufgezeigt, und das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer vollkommen abstrus sein. Und es kann sein, dass der eine oder die andere denkt, hä, worüber reden die gerade? Was für ein Blödsinn? Warum muss ich mir da Gedanken drüber machen? Oder wieso ist der Klient so komisch in seinen Denkmustern? Und das ist etwas, was ich wirklich verstehen musste. Der Klient ist nicht komisch in seinen Denkmustern, sondern das sind seine Denkmuster. Das ist das, was ihn auszeichnet. Das ist das, was ihm wichtig ist. Mhm. Und du hast mir sehr deutlich aufgezeigt, da gibt es irgendwie eine gewisse Diskrepanz zwischen deinem Honorar und deinem äußeren Auftreten. Erklär uns das bitte. Was ging dir durch den Kopf? Warum ist das für dich ein Thema gewesen?
Ja, warum ist das ein Thema gewesen? Also ich habe ja eben schon gesagt, ich mache seit 40 Jahren Vertrieb und habe eine wirklich gute Vertriebsschule gehabt. Und da lernt man als eines der ersten Dinge, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Mhm. Und es ist sicherlich in Ordnung, dass der zukünftige potenzielle Personal Trainer im Jogger kommt und in Turnschuhen kommt. Aber es ist nicht in Ordnung, wenn die verbrannt sind. Mhm. Weil das kann sehr schnell darauf hindeuten, so nach dem Motto, wie der schreibt jetzt ein Honorar von X auf und kann sich noch nicht mal einen anständigen Jogger leisten, sondern kommt hier im verranzten Ding. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Außenwirkung. Mhm. Also ich erinnere mich, wir sind neu ausgestattet worden von dir und sind mit dir, du sahst eher etwas abgewrackter aus, am Rhein entlang gelaufen. Und ich sag mal, um vom Stadttor zum Rhein zu kommen, muss man am Landtag vorbei und an dem einen oder anderen Restaurant, wo auch Geschäftspartner und Kunden und keine Ahnung was von uns saßen. Und die sagen, was ist das für eine Truppe? Mit wem gehen die denn da laufen? Ja? Und ich erinnere mich noch sehr gut, da war doch das Auto war ein Thema. Du hast im Stadttor auf dem Firmenparkplatz geparkt, weil wir ja reservierte Parkplätze hatten. Und jetzt muss man da zu unserer Schande gestehen, wir hatten damals eine erste Assistentin, die aus sehr reichem Hause kam und das Arbeiten eigentlich nicht nötig hatte, sondern es tatsächlich aus Freude gemacht hat und die jeden Tag oder fast jeden Tag mit einem anderen Sportwagen der höchsten Klassen kam und auf diesen Parkplätzen geparkt hat. Und die gute Angie und wir wurden dann angesprochen, hast du einen Ferrari gekauft? Hast du dir einen Bentley gekauft? Nee, das ist unsere Assistentin. Ja? Und daneben stand das Auto dann ab und zu mal von dem Personal Trainer, was dann schon eher ein bisschen abgewrackt war. Und damit muss man sicherlich einhergehen, dass man wissen muss, nochmal, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Und deswegen sportlich, locker und nicht im Business und nicht im Anzug und Krawatte, wie wir ja rumgelaufen sind damals, das ist okay, aber es darf bestimmte Untergrenzen nicht unterschreiten. Ja.
Das habt ihr mir sehr deutlich aufgezeigt, dafür bin ich euch auch wirklich sehr dankbar gewesen, weil das für mich gar keine Bedeutung im Leben hat.
Genau.
Mhm. Ich habe das aber eben verstanden, wenn ich so eine Dienstleistung anbiete, dann muss ich das tatsächlich auch in gewisser Weise nach außen repräsentieren. Genau. Und ich weiß, dass wir Trainer uns oftmals damit schwer tun, weil ja Sportbekleidung unser täglich Brot ist, uns auch mal anders zu kleiden, wie du gerade sagst. Ich musste nicht in Anzug und Krawatte da erscheinen. Genau. Aber wenn ich Sportbekleidung habe, solltet ihr ein gewisses äußeres, professionelles, qualitativ hochwertiges Waren, wenn ich eine Premium-Dienstleistung anbiete. Genau. Das habt ihr mir sehr klar gemacht.
Dafür das zieht sich fort mit der Sporttasche, mit den Unterlagen, die ich gerade im Erstkontakt weitergebe, seien es Prospekte, Visitenkarten oder ähnliche Dinge. Das darf gar nicht einen sehr professionellen Business-Anspruch haben, weil das ist euer Klientel. Ja. Und da müsst ihr das Klientel, glaube ich, auch an der Stelle abholen. Und nicht so nach dem Motto, nee, Visitenkarte habe ich nicht, ich gebe Ihnen aber meine Handynummer. Ja, das ist dann sicherlich eher unprofessionell.
Ja. Du hast vorhin schon erwähnt, wir haben dann ich habe für euch einen Ganztags-Check-up organisiert. Genau. Und auch das möchte ich zum Thema Storytelling mit reinbringen, weil es hoffentlich dem Zuhörer aufzeigt, was für Erwartungshaltungen da sind. Für mich war das damals wichtig für euch, das zu organisieren. Das heißt, sprich, wir sind in eine Institution gefahren, wo ihr an einem Tag quasi alle Untersuchungen bekommen könnt, ohne euch viermal einen Parkplatz zu suchen, vier Arzttermine zu verbuchen und so weiter und so fort. Und ich weiß noch sehr genau, wir sind nach Hause gefahren und da hast du mich ein bisschen zurechtgestutzt, aber charmant und freundlich, und hast gesagt, kannst du schon mal eine neue Location suchen. Hier werden wir nicht nochmal hinkommen. Und fingst an, sagst, was schon mal gar nicht sein kann, ist, wenn ich hier reinkomme, dass ich jemanden kenne. Also ich laufe jemanden über den Weg, den ich auf einmal kenne. Da war, ist bei dir schon die Kinnlade runtergefallen, aber das war so ein erster Punkt. Eigentlich ist es ein No-Go. Wenn ich sowas Besonderes aufsuche, dann will ich auch eine gewisse Anonymität haben. Das zweite, es gab keinen Schrank, keinen Spind, wo man seine Sachen einschließen konnte. Und dann saßen wir im Auto und hast du gesagt, übrigens, Egon, was ich echt toll gefunden hätte, wenn die mein Auto abgeholt hätten tagsüber, in die Waschstraße geschoben hätten, sauber hingestellt hätten und meinen Anzug kurz in die Reinigung gebracht hätten. So. Wo jetzt vielleicht auch wieder der eine oder die andere denkt, wie kann er denn solche Ansprüche haben? Für mich war das hochinteressant, sowas zu hören, weil das auch was eben mit Dienstleistungsanspruch zu tun hat. Nimm uns hier auch gerne nochmal auf die Reise. Hältst du das für außergewöhnlich, dass nur du so denkst, oder denkst du, dass eine gewisse Klientel einen hohen Dienstleistungsanspruch auch hat und dass es dann darüber hinaus vielleicht mal außergewöhnliche Leistungen sein können?
Also es mag sein, dass ich einen hohen Anspruch definiere, aber ich glaube, dass das Durchschnittsklientel, was sich solche Honorare leisten kann und will, immer irgendeinen individuellen Anspruch hat. Insofern kann der Blumenstrauß, der Potpourri, nicht groß genug sein in der Vorbereitung, um das zu fragen. Und dem einen wird es wichtig sein und dem anderen nicht. Und der Dritte würde es vielleicht als angenehme Nützlichkeit empfinden, obwohl er die Erwartung nie gehabt hätte. Ja. Also ich sag mal, das mit dem Anzug, ne, ist vielleicht noch ein bisschen weiter weg, aber das mit dem Auto, weil Zeit ist Geld. Mhm. Ja? Also im Business, auf dem Level, wo ihr hoffnungsvoll unterwegs seid und eure Klienten findet, ist Zeit Geld. Und alles, womit ich dem Klienten Zeit ersparen kann, weil ich gerade etwas anderes mit ihm tue, ist sicherlich hervorragend. Mhm. Ja? Und insofern sollte der Fragebogenkatalog, ich erinnere mich noch sehr an den medizinischen Fragebogenkatalog, den wir da vorher ausgefüllt haben, der war ja, keine Ahnung, war der 6 Seiten, war der 8 Seiten, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall extrem umfangreich und auch gar nicht selbstständig zu beantworten, sondern mit Rückfrage beim Hausarzt, wie war das denn und wie sehen meine Blutwerte, bla 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 aus, um das alles vorzubereiten, um den medizinischen Check-up zu gewährleisten. Und das Gleiche, vielleicht seitens des Personal Trainers als Service-Checkpunkt, so nach dem Motto, was hättest du denn gerne? Wir sind da von, keine Ahnung, 10 bis 16 Uhr, das sind 6 Stunden, können wir in den 6 Stunden irgendetwas für dich erledigen? Ja? Nämlich das Auto waschen, von innen reinigen, mal die Fenster anständig sauber, was auch immer.
Ja, ja.
Und dann kann man das sicherlich anbieten und sagen, wichtig, interessant oder nicht?
Ja. Ja? Ja. Ja. Ja, waren wichtige Learnings für mich. Wir haben, oder du hast vorhin gesagt, ich habe für euch Sportsachen besorgt. Und ich kann mich noch sehr genau erinnern, es gab ja nochmal eine herausfordernde Situation. Ihr habt ein Mitarbeiter-Event auf dem Kapruner Gletscher gemacht. Coole Veranstaltung, ich durfte mitkommen, ich durfte so ein bisschen mit in der Organisation, war ich involviert. Aber was macht man dort? Skifahren. Ja, wie? Skifahren? Sehe ich aus wie ein Skifahrer? Also von euch beiden kam der Wunsch an mich heran, kannst du uns ein paar Skiklamotten besorgen? Fotoapparate, die Videoaufzeichnung machen, müssen nach 24 Minuten und 59 Sekunden abschalten. Müssen. Weil sie sonst den Status Fotoapparat verlieren und ich glaube irgendeine andere Besteuerung
bekommen. Ach du Jemine, okay.
Und deswegen schaltet das Ding nach 25 Minuten.
Sehr interessant. Das brauchst du auch nicht rausschneiden. Das ist ja auch eine wichtige Information.
Total crazy. Also okay, wir waren kurz unterbrochen wegen der gesetzlichen Vorschriften eines Fotoapparats in einer Videokamera. Also, das für mich Faszinierende war, es war für euch selbstverständlich, dass ich das bezahlt bekomme, die Zeit hin und her zu fahren, dort in den Laden zu gehen. Auch hier, aus deiner Sicht heraus, warum ist das selbstverständlich gewesen?
Ja, wie sagt man so schön, nichts im Leben ist umsonst, außer der Tod, der kostet Leben. Ja? Und genau so eine Haltung sollte man als Unternehmer dann auch haben. Und wenn ich als Unternehmer einen Mitunternehmer beauftrage, etwas zu tun, auch wenn es ein Kleinstunternehmer ist in deiner damaligen Ein-Mann-Situation, dann hat das doch was mit Wertschätzung zu tun, dass der was für mich erledigt. Und du hast gerade den Anlass gegeben, es war ein Event, ich glaube, wir waren 5 Tage in Kaprun. Und ich sag mal, wenn man so die Gesamtgeschichte, die ich jetzt eben erzählt habe, in der Gründungssituation dieser Company beobachtet kann, kann man sich vorstellen, dass 5 Tage aus dem täglichen Business raus ein Riesenaufwand ist zu organisieren. Mhm. Ohne dass die Dinge, die man angestoßen hat, die man aufgebaut hat, in der Zeit wieder zusammenklappen. Und dann noch Skiklamotten zu kaufen, was im Zweifelsfall nicht so einfach ist, weil man die Anforderungen nicht kennt, weil man nicht weiß, was wollen wir denn, was brauchen wir denn, ist nochmal eine zusätzliche Anforderung. Und daher kam die Frage, sag mal, kannst du uns die Klamotten besorgen? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben unseren Marketingchef damals gebeten, Campus-Klamotten zu machen. Ja? Also wir haben, den habe ich heute noch, den Pulli und die Kappe, ja? Weil ich es einfach nicht wegschmeißen mag, weil ich mich daran erinnere. Du hast eben Kaprun erwähnt, ein Jahr später war dieses schlimme Unglück in Kaprun, wo die Seilbahn da, ich sag mal, ins Brennen geraten ist. Und insofern ist das ganz, ganz tief verwurzelt. Auch das, was wir dort erlebt haben. Meine erste wesentliche Jagertee-Erfahrung auf der Hütte war auch nicht so toll. Ich hätte nie gedacht, dass dieses Zeug mit 2 Bechern eine derartige Wirkung entfaltet. Trotzdem haben wir dann noch einen netten Abend gehabt. Aber die zwischendurch, die 2 Stunden Mittagsschlaf oder verspäteten Mittagsschlaf, die brauchten wir schon. Ja, aber nochmal, das ist, also eigentlich steht das alles unter dem Gedanken Service. Mhm. Ja? Und Butler. Also man möge sich einfach vorstellen, was macht der Butler? Was kann ich meinem Butler beauftragen, mich, in welcher Weise mich zu entlasten? Und wenn das der Personal Trainer sich auf die Fahne schreibt und zuhört, was sein Klient sagt, sich in die Situation seines Klienten versetzt. Und ich weiß nicht genau, wie viel Durchschnittsklienten muss ich haben, damit ich einigermaßen gut davon leben kann in der Startphase. Sind es 10, sind es 15, ich weiß es nicht. Das sind jetzt nicht so viele Individualitäten, die ich beachten muss. Und natürlich muss ich mir alles aufschreiben. Entweder im Gespräch, wenn ich ein sehr schlechtes Gedächtnis habe, oder unmittelbar nach dem Gespräch, muss ich mir jeden Aspekt aufschreiben, damit ich ihn nicht vergesse und es nicht durcheinander schmeiße. Und ich kenne ja nun, du hast ja so Business-Meetings gemacht, ich habe ja nun ein paar Klienten von dir kennengelernt, das sind doch alles solche Individualitäten. Ja? Und ich und mein Wolfgang waren sicherlich in einer besonderen Situation nochmal außergewöhnlich, aber jeder hat doch seine außergewöhnlichen Serviceansprüche. Und ich glaube, das ist das Größte. Das ist das Größte und das Wichtigste. Und der Sport, der muss so nebenbei laufen. Mhm. Der muss so nebenbei laufen. Der darf nicht im totalen Mittelpunkt stehen. Der Termin, ja. Und wenn da steht eine Stunde Sport oder anderthalb oder wie lange auch immer, dann ja. Aber alles, was drumherum ist, hat mit Sport nichts zu tun. Mhm. Sondern mit Persönlichkeit, mit Bock auf Menschen, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, analog zum Vertrieb übrigens. Wenn du keinen Bock auf Menschen hast, lass es bloß sein.
Ja, definitiv. Ja, danke auch dafür, für diesen Einblick. Wie du denkst oder wie ihr denkt, aus dieser Klientenbrille mal zu schauen. Thomas, viele meiner Kollegen träumen davon, Unternehmer und Führungskräfte zu betreuen. Und ich bin dann oftmals nicht nur gewillt, sondern ich frage dann auch nach, willst du das wirklich? Also hast du dich auch wirklich mit der Zielgruppe beschäftigt? Weil viele denken natürlich, ja, die verdienen ja genug Kohle, um sich mich leisten zu können. Das ist eigentlich so die Hauptintention heraus. Was würdest du einem Personal Trainer sagen, der zu dir sagt, ich möchte gerne Unternehmer und Führungskräfte betreuen, worauf soll er achten? Du kannst gerne vielleicht das eine oder andere auch wiederholen nochmal, zur Schärfung der Gedanken, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Aber was sagst du ganz bewusst zu einem, ach so, du willst Unternehmer betreuen, dann solltest du da und darauf achten.
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, wenn man mit Unternehmern arbeiten will, muss man selber Unternehmer sein. Und man muss so denken und so handeln.
Ja? Okay.
Und darf sicherlich nicht in der klassischen Arbeitnehmerbrille stecken, die ja oftmals konträr ist zu der Unternehmerbrille. Das ist einfach, ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt. Und wenn ich Führungskräfte, Klammer auf, womöglich in Konzernen, also nicht Unternehmer, sondern tatsächlich Führungspositionen in Unternehmen betreue, dann muss ich wissen, was hat er denn für eine Herausforderung? Was sind denn die täglichen Herausforderungen dieser Führungskraft in seinem Job? Um mich dort hinein zu versetzen und hineinfühlen zu können. Was sind die täglichen Herausforderungen? Ich darf das fragen. Es hat keiner die Erwartung, dass das mein Personal Trainer weiß. Aber in einem Kennenlerngespräch zu sagen, was sind denn Ihre täglichen Herausforderungen in Ihrer Arbeit? Ich glaube, das hat da Platz. Um dann wieder sehr gut zuzuhören und das umzusetzen und sich hineinzufühlen, wenn ich auf dem Weg zu diesem Klienten bin, was hat der denn womöglich heute und gestern und vorgestern erlebt, bevor ich ihn das letzte Mal gesehen habe? Und die kurze Frage, wie waren Ihre Tage? Gibt es irgendwas Besonderes, was wir beachten sollten? Ich glaube, das passt auch zu jedem Trainingsbeginn. Ja? Selbst wenn ich mich nur für eine Stunde oder anderthalb Stunden Sport treffe, kann ich ja fragen, und wie waren die letzten Tage? Vielleicht sogar anknüpfend an die Herausforderungen, die er mir beim letzten Mal genannt hat. Das wäre dann schon die Königsklasse. Aber der wesentliche Unterschied ist sicherlich, aus der Angestellten-Denke rauszugehen, wenn ich an den Unternehmer gehe und auf die Führungsebene zu gucken, was tut die Führungsebene, welche täglichen Herausforderungen gibt es da, wenn ich mit Führungskräften arbeiten will. Vielleicht sogar mal ein Führungsseminar besuchen. Vielleicht sogar mal ein Unternehmerseminar bei der IHK besuchen. Ich glaube, die sind für kostenlos oder für ganz, ganz kleines Geld. Kann ich mich mal in die Grundlagen eines Unternehmers hineinversetzen und sagen, okay, welche steuerlichen, welche betriebswirtschaftlichen, welche Finanzamt, welche unternehmerischen, welche arbeitgeberrechtlichen etc. Fragen hat er denn? Und so ein Tag kostet, glaube ich, nichts bei der IHK. Und so Führungskräfteseminare gibt es ja mittlerweile auch relativ kostenlos oder als Schnupperseminare, um zumindest mal hineinzukommen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist, die Sprache zu sprechen und die Gedanken zu kennen.
Und da sprichst du natürlich etwas an, was sehr prägend für unsere Branche ist. Wir lernen nicht unternehmerisch zu denken, in keiner Ausbildung haben wir das vermittelt. Nein, das müsste eigentlich schon in der Schule sowas geben. Und das sehe ich auch als größte Hürde und als größte Herausforderung an in unserer Branche. Dass wir verstehen, wenn ich vor allem Unternehmer betreuen will, und das hast du so wunderbar gesagt, muss ich selbst Unternehmer sein. Genau. Weil sonst begeben wir uns nicht auf Augenhöhe.
Und zwar im Denken und im Handeln. Ja? Genau. Also es reicht nicht nur das Denken, sondern auch das Handeln. Mhm. Und die logischen Schlussfolgerungen müssen analog eines Unternehmers sein.
Dann beschreib doch aus deiner Erfahrung noch als Unternehmer, was zeichnet für dich denn unternehmerisches Handeln aus?
Also ich sag mal, ein Grundsatz ist open for business. Mhm. Ja? Also 24/7, open for business. Und da fällt mir auch ein schönes Beispiel ein in deinem Kontext oder in unserem Kontext. Ich weiß noch, dass Wolfgang irgendwann mal ganz abartige Trainingszeiten abgefragt hat. Morgens um 6, war das so? Morgens um 6 wollte er trainieren, noch bevor er ins Büro fährt, weil er sagt, nachmittags bin ich dann immer so müde und so kaputt. Und ich sagte, ach du Jemine, also ich könnte das nicht, ich bin kein Frühaufsteher, ich bin der späte Wurm. Ich brauche meine 7 oder 8 Stunden Schlaf. Ich kann aber nachts bis 12 Uhr arbeiten, habe ich kein Problem. Aber morgens um 6 trainieren wäre gar nicht meins. Und wenn ich mich als Personal Trainer beweisen will, dann muss ich das anbieten, wenn ich in dieser Klientel unterwegs sein will. Ja? Du hast eben gesagt, dass ihr in eurer Ausbildung nie etwas Unternehmerisches gelehrt bekommen habt. Noch schlimmer ist das bei Medizinern. Ich habe eben schon gesagt, ich habe viele Jahre mit Medizinern gearbeitet. Die kriegen überhaupt nichts mit. Die gehen ins Angestelltenverhältnis, machen ihre Assistenzarztausbildung, ihre Facharztausbildung und gehen dann in die Selbstständigkeit, verschulden sich in der Regel sehr hoch, nämlich locker 6-stellig, der Radiologe 7-stellig, um dann Unternehmer stetig zu werden, kriegen überhaupt keine Begleitung. Ja, seit ein paar Jahren jetzt wird in München tatsächlich Betriebswirtschaft in ihren Grundkenntnissen im Rahmen des medizinischen Fachstudiums gelehrt. Das ist relativ neu. Und insofern ist es total wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, will ich das? Kann ich das und will ich das? Und im Zweifelsfall auch Nein sagen. Ja? Also ich glaube, etwas auf Krampf zu tun, ist gerade in der Startphase gefährlich für die eigene Motivation und für den eigenen Spaß an der Arbeit. Und auf der anderen Seite, wenn ich was nicht durchhalten kann, dann sollte ich es eher lassen. Meine Oma hat immer gesagt, halb geschissen gibt es nicht. Ja? Also so mit einem halben Herzen irgendetwas tun, ist nicht gut. Ja? Das kommt auch rüber, das merkt man auch.
Ja. Ich finde es auch wieder sehr wichtig, nochmal für uns als, ich will nicht sagen aufrütteln, aber als Erinnerung. Gerade in den letzten Jahren wurde ja immer wieder vor allem in den sozialen Medien kolportiert, dass, ich will nicht sagen, das Geld vom Himmel fällt, aber man muss heute nicht mehr die Extrameile gehen. Man muss nicht überdurchschnittlich engagiert sein. Und dann ist es schön von dir zu hören, doch,
das ist absoluter Bullshit.
Wenn ich erfolgreich sein will, muss ich das tun.
Genau. Wenn ich mich abheben will von der Masse, egal in welcher Form, egal in welcher Funktion, egal in welchem Aufgabenbereich, muss ich immer die Extrameile gehen. Und es geht am Anfang nur über die Extrameile. Und wenn ich dann einen bestimmten Status erreicht habe, dann kann ich überlegen, ob ich in einem anderen Bereich eine Extrameile gehe, weil hier habe ich einen Standard erreicht, der sehr zufriedenstellend ist und der mich glücklich macht und meine Auftraggeber glücklich macht. Das ist egal, in welchem Business ich bin. Egal in, übrigens auch für Führungskräfte, auch für Unternehmer. Ja. Also jeder Unternehmer muss natürlich in dem Moment, wo er den Schritt in die Selbstständigkeit geht, egal ob er das in jungen oder in späten Jahren tut, und jede Führungskraft muss natürlich die Extrameile gehen. Ansonsten funktioniert das nicht.
Ja, das war auf jeden Fall nochmal sehr, sehr schön. Letztendlich erübrigt sich meine letzte Frage, die ich an dich gehabt hätte, nämlich aus deiner Unternehmersicht heraus, was empfiehlst du grundsätzlich? Aber vielleicht können wir das in gewisser Tagesaktualität machen. Wir leben ja nun nicht gerade in sehr leichten Zeiten, weder politisch noch wirtschaftlich. Und hast du da vielleicht noch einen Tipp, was heißt es gerade auch, mit Krisen umzugehen oder in Krisen unternehmerisch zu agieren?
Mhm. Ja, also der gute Kapitän, den erkennt man nur bei Sturm.
Mhm.
Ja, also den schönen Wetterkapitän brauche ich nicht. Ich brauche den sturmerprobten Kapitän, wenn ich irgendetwas tun will. Und im Japanischen ist das Wort für Krise das gleiche Schriftzeichen wie das Wort für Chance.
Mhm.
Und somit hat auch jede der heutigen Krisen eine besondere Chance. Ich muss sie nur erahnen, erfühlen und ausprobieren. Und insofern, ja, es ist etwas schwieriger, aber wer heute anfängt, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen und in die Selbstständigkeit zu gehen und vielleicht mittelmäßig erfolgreich ist aus seiner eigenen Wahrnehmung oder aus der von irgendwelchen anderen Parametern, der darf sich freuen, wenn er durchhält, wird er irgendwann überdurchschnittlich erfolgreich sein. Ja? Und sicherlich ist es schwieriger, sich in solch einer Zeit, ich sag mal, selbstständig zu machen, als wenn das Geld vom Himmel fällt, halte ich für ein Gerücht bei Unternehmern und bei Führungskräften. Ich glaube, die wissen selber, dass sie in der Regel hart dafür gearbeitet haben und erkennen höchstens die eigene Notwendigkeit, ja, nämlich die Gesundheitsvorsorge in den Vordergrund zu stellen, im Rahmen von Selbstachtung auch darauf zu achten, möglichst lange, möglichst gesund und möglichst fit zu bleiben. Und damit rennt ihr doch offene Türen ein.
Absolut.
Ja? Weil die Krise hat doch für den Unternehmer und für den Führungskraft im täglichen Business genug Herausforderungen. Für jeden. Ja, sehr, sehr unterschiedlich. Und da auch wieder die Individualität in den Vordergrund stellen. Und dann zu sagen, ja, okay, es kostet Energie. Das, was ich mache, kostet auch Geld, aber es bringt wieder Energie. Nicht sofort, aber innerhalb relativ kurzer Zeit. Ja? Weil ich besser schlafe, wenn ich mich bewegt habe, weil ich tiefer schlafe, weil ich ganz andere Schlafphasen durchlebe, als wenn mein Kopfkino auch nachts noch läuft, weil mein Blutdruck runtergeht, weil mein Herzschlag runtergeht, weil ich einfach etwas für meine Gesundheit tue und mit dem guten Gefühl, ich kann morgens in den Spiegel gucken und sagen, ich habe es nicht wieder weggeschoben. Ich habe es nicht wieder verschoben, sondern ich tue es jetzt. Ja? Und ja, machen. Einfach machen. Ich glaube, das ist das Wesentliche.
Ja, ja, ein tolles Schlusswort, was ich auch gerne so stehen lassen möchte und dir von Herzen danken möchte für diese tiefen Einblicke. Das ist so wertvoll aus dieser Sicht, das mal zu erfahren. Und ich hoffe auch, dass die Kollegen das erkennen in der Zusammenarbeit mit mir durch diese 26 Jahre. Ich musste mir das damals alles hart erarbeiten. Mhm. Ich musste viele Antennen rausfahren. Ich musste viel verstehen. Ich bin durch viele Täler gegangen. Und das war natürlich nicht schön, als du zu mir gesagt hast, sag mal, wie viel zahlen wir dir eigentlich und wie schlunzig läufst du hier rum? Klar. Das war mir todpeinlich auch in dem Moment. Ich habe verstanden, was mein Thema ist und wichtig ist, dass wir dann eben bereit sind für Veränderungen und vor allen Dingen eben immer wieder diesen Perspektivwechsel machen und den Klienten verstehen, aus welcher Brille er schaut. Und das hast du heute sehr, sehr schön gezeigt in der Podcast-Folge. Da danke ich dir. Ich bin mir auch sicher, dass die Kollegen dir sehr, sehr dafür danken. Und
sehr gerne.
Ja, mir bleibt meinen lieben Zuhörern nur zu sagen, ich freue mich, wenn sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Und wir beide gehen jetzt hoffentlich lecker.
Ich wollte gerade sagen, wir können jetzt endlich was essen. Ja. Alles klar.
Genau. Danke dir, Tobias. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass dir auch dieses Podcast-Interview Freude bereitet hat und vor allem aufzeigt, was durchaus von Klienten an uns bewusst oder unbewusst herangetragen wird. Für mich ist eines sehr, sehr deutlich geworden, dass Erfolg unabdingbar in Zusammenhang steht mit der Bereitschaft, die Extrameile zu gehen. Dass Erfolg unabdingbar damit zusammenhängt, dass wir überdurchschnittlich engagiert sind, dass wir überdurchschnittliche Leistung bringen. Und ich betone, das ist meine eigene Wahrnehmung, meine individuelle Meinung, meine subjektive Meinung. In einer Gesellschaft, wo sich immer mehr nach unten orientiert wird, wo Leistung scheinbar nicht mehr zählt, beziehungsweise nicht mehr wichtig ist, kann ich dir so viel garantieren, dass diejenigen, die sagen, nee, ich orientiere mich nach oben, es ist für mich selbstverständlich, überdurchschnittlich zu performen und Leistung zu bringen. Ich kann dir garantieren, wenn du so agierst, wirst du zu den Gewinnern zählen, gerade in Krisenzeiten. Und ich möchte dich an dieser Stelle auch nochmal darauf aufmerksam machen. Es kommen Kollegen auf mich zu, die verstanden haben, Einhard, wir haben eine Krise, ich habe eine Krise, mein Business läuft gerade nicht optimal. Es gibt aber auch Kollegen, die auf mich zukommen und sagen, ich könnte mir vorstellen, dass ich ein Problem bekommen kann. Kannst du bitte mal den Blick von außen werfen und mir sagen, worauf muss ich achten, bei dem, wie ich aufgestellt bin? Worauf muss ich achten, damit ich auch in Zukunft erfolgreich bin? Weil ich habe so das Gefühl, weißt du, Eginhard, ich finde keinen in Deutschland, ich finde keinen im deutschsprachigen Raum, der seit nahezu 27 Jahren aktiv Personal Trainer ist, also der wirklich am Puls der Zeit ist und genau weiß, worüber redet und gleichzeitig als Business Coach und Mentor agiert. Ich finde da keinen, nur dich. Das heißt, ich lerne von demjenigen, der garantiert weiß, wie es funktioniert, beziehungsweise Erfahrung gesammelt hat, wie es nicht funktioniert. Lass mich bitte daran teilhaben. Und wenn du genauso denkst, wie cool ist das denn, so jemanden zu haben, jemanden fragen zu können und der beantwortet einem auch noch alles, dann melde dich. Geh auf meine Internetseite, klick aufs Kontaktformular, schreib mir eine E-Mail oder schreib mir direkt die E-Mail an info@eginhard-kies.de. Ich freue mich auf dich und dann setzen wir beide uns persönlich zusammen, ob per Zoom-Call, per Telefon, das entscheidest du, was dir das Liebste ist und schauen, wie ich dich auf deinem Weg zum Personal Trainer, zur Personal Trainerin, egal ob du aus einem Angestelltenverhältnis kommst oder ob du sagst, Mensch, ich möchte mir das nebenberuflich aufbauen oder ob du es schon 10, 15 Jahre machst und schauen, wie du das weiterhin zu einem stabilen, wirtschaftlich und finanziell stabilen Business ausbaust bzw. weiterführst. Lass uns also deine Begeisterung nutzen und ganz viel Stabilität in dein Business bringen. Ich bin gerne an deiner Seite. Also, los geht's. Ich freue mich auf dich.